AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zur 23. Episode von AI in Finance, dem Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz. Das bin ich, zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr und Banking. Kurz vorm Wochenende kann man sagen, eine herbstliche Episode. Herzlich willkommen und schön, dass wir uns wieder mal sehen, lieber Sascha.
Ja, hallo Mike, sehr schön, dich zu sehen zum Ende der Woche, früh am Morgen.
Du und wir haben wieder einige, viele News mitgebracht. Wir haben eben schon kurz vorher drüber gesprochen und haben gesagt, so viele News gibt's gar nicht. Und jetzt gucke ich in die Liste, sind ja doch ein paar.
Ja, es gibt so ein paar Themen, die aber auch eher gar nicht so wahnsinnig aktuell jetzt sind, sondern sich jetzt auch gerade in den letzten Wochen so ein bisschen ergeben und angehäuft haben, beziehungsweise auch auf Themen gehen oder auch referenzieren, die wir immer schon mal angesprochen hatten hier, wie ich finde. Also eine schöne Sache ist ja immer irgendwie Energie, ja. Es gab diese Woche eine Meldung, dass Google tatsächlich ein bisschen auf Shopping-Tour ist und einfach mal ein paar Atomkraftwerke eingekauft hat, zumindest die Verträge damit jetzt gemacht hat, mit einem Startup namens Kairos Power und hat tatsächlich ein paar kleine Atomkraftwerke unterschrieben, die noch bis 2030 in Betrieb gehen sollen. Und das erklärte Ziel von Google hier ist natürlich ihre steigenden Energieanforderungen der ach so hungrigen KI-hungrigen Datenzentren zu decken. Und das Ganze natürlich auch optimalerweise mit CO2-neutralen Energieträgern, weil das ganze Thema ESG und Co. haben die großen Big Techs natürlich auch. Und wie wir beide hier ja auch immer schon mal signiert haben, steigt natürlich auch der Druck, diese Datenzentren mit entsprechender grüner Energie zu versorgen. Und die ersten Tech-Player setzen jetzt schon auf Wind und Solar, mittlerweile auch in riesigen Größenordnungen, dass sie eine ganze Wüste mit den Photovoltaik-Themen halt irgendwie beflaggen. Trotzdem merkt man halt, das ist in der Größenordnung einfach noch schwierig, denn Nuklearenergie kann einfach so eine, also ist noch nicht so weit, kann aber hoffentlich zukünftig dann so die nötige, konstante Energiequelle liefern. Und genau das macht Kairos Power im Gegensatz zu den traditionellen Kernreaktoren. So ein traditioneller Kernreaktor braucht ja immer noch Wasser, ganz viel Wasser als Kühlmittel. Und Kairos setzt wohl auf geschmolzenes Salz. Wie das chemisch tatsächlich aussieht, weiß ich nicht. Aber das soll vor allem die Bauzeit verkürzen, das soll die Preise reduzieren, das soll natürlich auch die Sicherheit erhöhen. Und sie wollen bis zu 7 solche Reaktoren mit einer Gesamtkapazität von 500 Megawatt, habe ich gelesen, liefern. Und der erste Reaktor, wie gesagt, schon bis 2030 dann ans Netz gehen. Und damit hätten wir zumindest mit Google mal den ersten großen Player, der damit aktiv in den Bau neuer Kernreaktoren auch selber investiert und hoffentlich damit auch seine Energieziele so ein bisschen erreichen kann. Wobei man ja immer irgendwie auch die große Frage im Raum schweben hat, wie grün und nachhaltig ist so ein Kernreaktor jetzt, ne?
Amazon ist aber auch, glaube ich, bei dem Thema gerade ganz gut unterwegs. Die schauen sich ja auch gerade um, nämlich nach dem auch Atomreaktoren oder vielmehr nach Atomstrom. Ich will ganz ehrlich sein, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja, bin kein so großer Freund. Nichtsdestotrotz, Energie muss irgendwo herkommen und in dem Fall, das Thema AI, KI braucht viel Energie, da haben wir schon ganz, ganz oft drüber gesprochen und der Energiebedarf wird in den nächsten Jahren nicht weniger werden, sondern sehr viel mehr werden, insbesondere dann, wenn natürlich die nächsten LLMs kommen. Also das ist ja der große Unterschied, das haben wir ja auch schon mal gesagt, warum sind wir heute bei dem Thema AI eigentlich so weit? Und ich glaube, es war Mastercard, habe ich es mal gelesen in dem Zusammenhang, es geht letztendlich darum, dass nicht die Algorithmen sonderlich neu sind, auch da passiert natürlich eine Menge, aber wir haben jetzt die Rechenpower und entsprechende Energie, das alles zu ermöglichen, was wir gerade erleben und dementsprechend wird der Energiebedarf sicherlich noch steigen.
Ja, absolut. Und da passt auch, glaube ich, die nächste Meldung so ganz schön. Es gibt diesen Dario Amodi, das ist der CEO von Anthropic, über die wir hier ja auch schon ab und zu gesprochen haben. Und der hat in einem sehr langen Essay, 15.000 Wörter, mal seine sehr, sehr, sehr optimistische Vision der KI-Zukunft erklärt.
Hast du es gelesen?
sagen wir so, ich habe angefangen, es war irgendwann spät abends, ich war in einem Hotelzimmer auf Dienstreise und dachte so, na, liebes Perplexity, fass es mir doch mal bitte zusammen und zeig mir vor allem irgendwie die griffigen Themen. Das hat es ganz gut gemacht, also ich musste nochmal zweimal nachprompten, aber also ich glaube, was so ganz spannend ist, ist, worauf er wirklich eingeht. Ja, also er sagt halt, dass KI schon bis 2026 in der Lage sein wird, schlimme Krankheiten zu heilen. Ja, er sagt, er kann die Wirtschaft nachhaltig transformieren, es kann viele globale Probleme wie den Klimawandel angehen und es wird auch Lösungen finden, die Menschheit einfach bisher so noch nicht gefunden hat. Und dieses Heilung von Krankheiten fand ich so ganz spannend. Ja, er geht darauf ein, dass er der Meinung ist, dass Krebs, Alzheimer, aber auch genetische Störungen und auch Behandlung von psychischen Krankungen wie PTSD, glaube ich, stand drin, oder Depressionen, Schizophrenie war auch mit dabei, einfach durch KI innovierte und gestützte Medikamente dann möglich ist. Und am Ende gibt er sogar die große Vision, das wiederum habe ich dann nochmal in echt nachgelesen, weil ich dachte, mein LLM halluziniert, dass die durchschnittliche menschliche Lebensspanne dann auf 150 Jahre tatsächlich im Durchschnitt verlängert werden wird. Und das Ganze dank natürlich sehr schneller medizinischer Fortschritte dann auch wirklich bald geschehen soll.
Also haben wir noch eine Menge Podcast-Folgen jetzt mit der gesteigerten Lebenserwartung. Also da passiert noch einiges. Ganz interessant im Zusammenhang, das passt, glaube ich, ganz gut dazu. Das Thema Hautkrebserkennung ist ja gestützt durch KI mittlerweile deutlich besser als jetzt von Ärzten. Und vor allen Dingen, das fand ich auch ganz interessant, auch im Bereich der Medizin, Brustkrebserkennung, auch die ist deutlich besser geworden, vor allen Dingen sehr viel früher, wo das menschliche Auge noch nichts Auffälliges sieht. Es sind ja Röntgenbilder, glaube ich, am Ende, ist die KI bereits in der Lage, schon auffällige Veränderungen zu erkennen und das mit einer sehr, sehr guten Trefferquote.
Ja, total. Das wird ja auch immer besser. Da gibt es so ein ganz komisches Beispiel, das ist, glaube ich, ein halbes Jahr her oder sowas, auch zum Thema Hautkrebs, wo irgendwie eine Meldung stattgefunden hat, dass so ein kleineres LLM eines Pharmaherstellers wohl eine 100%ige Hautkrebserkennungsrate hatte und im Nachhinein aber rauskam, dass sie halt Millionen und Abermillionen an Bildern verwendet haben und dass bei Bildern, wo tatsächlich dann ein Arzt, also eine menschliche Intelligenz, einen Hautkrebs mit hoher Wahrscheinlichkeit diagnostiziert hat, ein Lineal daneben gelegt wurde, um einfach so die Größe und das Ausmaß wirklich besser zu bestimmen und bei all den anderen aber nicht, zumindest in einer großen Signifikanz. Und was das Einzige, was dieses LLM gemacht hat, ist, wenn es einen schwarzen oder braunen Punkt auf einem Foto gibt und ein Lineal daneben liegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es Hautkrebs ist. Und dann haben die Forscher, sind ja einmal ganz kurz nur abgewogen und haben gesagt, ja, das ist ja quasi eine 100%ige Erkennungsquote. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile ein bisschen fortgeschritten.
Ich hoffe. Herr Klotz, wir können leider bei Ihnen nichts erkennen, es fehlt das Lineal. Naja.
Genau. Von Amazon gibt es auch News, die planen nämlich einen KI-Agenten, der für uns einkauft. Und ich musste da ehrlicherweise an einen Podcast denken, den du im letzten Jahr mal aufgezeichnet hast oder ganz am Anfang von diesem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe den irgendwann beim Laufen gehört und da dachte ich so, Mensch, der Mike, mit dem müsstest du auch mal einen Podcast machen. Da hast du ein paar schlaue Sachen gesagt. Damals schon so ein bisschen antizipiert, damals hast du schlaue Sachen gesagt, ja. Und dann war meine Hoffnung, du machst es hier auch.
Und jetzt
sind wir in der 23. Folge und warten vergeblich. Aber also was die tun, ist zumindest noch, also es ist sehr, sehr einfach, ja, aber ich finde, es ist schön, um da einzusteigen, weil wahrscheinlich wird sich das sehr schnell entwickeln. Einfach die planen einen KI-Agenten, um das Einkaufserlebnis flexibler zu gestalten und einfach noch erheblich zu verbessern. Die haben jetzt so einen autonomen Agenten gebaut, der hört auf den Namen Rufus und der soll in der Zukunft in der Lage sein, Produkte für Nutzer und Nutzerinnen basierend auf deren Vorlieben nicht nur zu empfehlen und dann auch in den Warenkorb zu legen, sondern Käufe eigenständig abzuschließen. Und ne, die zugrunde liegende Technologie ist natürlich ein großes LLM mit Milliarden von Parametern, die aber speziell auf Einkaufsdaten von Amazon wohl trainiert wurden aus den letzten 20 Jahren. Und ein Beispiel für die Nutzung wäre, dass der Agent dann irgendwie merkt, wenn ich mir eine Buchreihe, ne, Harry Potter vielleicht irgendwie angefangen habe zu lesen und dann automatisch den nächsten Band selbstständig kauft. Da brauchst du, glaube ich, keine KI für, das ist relativ trivial.
Zauberstab oder so.
So, ja, genau, ne? Wenn du das ein bisschen diversifizierst, dann sogar irgendwie das gesamte Merch drumherum. Und diese Modelle wollen dann auch nicht nur vergangene Käufe analysieren, sondern auch quasi umfassende Produktdaten nutzen, um dann relevante Vorschläge zu unterbreiten. Und also dieser KI-geschützte Einkaufsführer ist auch bereits wohl auf der Webseite und teilweise in AB-Tests auf der in der App verfügbar. Und so die ersten Anwendungen zeigen, dass das so ganz gut funktioniert. Ja. Aber also ich glaube, so die langfristige Version, und das ist ja das, wo es dann wirklich spannend wird, ist, dass diese KI-Agenten dann so weit entwickelt werden, dass sie in der Lage sind, wirklich Einkaufsaufgaben vollständig autonom auszuführen. Ja, wenn ich mir jetzt überlege oder mal kurz reinschreibe, ich will am Wochenende mit meinen Kids campen gehen, ich habe aber nichts, ne? Mach mal, dann würde die KI quasi alles Relevante und Nötige einkaufen, weiß ich nicht, vom Zelt bis hin zum Kocher, Lebensmittel etc.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir hatten es im letzten Podcast nicht, aber danach habe ich es in einem LinkedIn-Beitrag geschrieben. Wenn du heute bei deinem ChatGPT, du hast ja auch die Plus-Version, reinschreibst, nenn mir mal Details über mich, die ich noch nicht kenne, und du hast die Erinnerungsfunktion aber aktiviert. Das ist die Voraussetzung. Du musst also die Erinnerungsfunktion aktiviert haben für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Das ist eine Funktion in den Einstellungen. Was macht das? Das LLM merkt sich einfach viele Dinge, die man immer wieder erzählt. Also es geht in Anführungsstrichen kein Wissen verloren. Und was passiert dann, dass aufgrund der Informationen, die man über die letzten Wochen, Monate immer wieder preisgegeben hat, erstellt das in dem Fall ChatGPT Informationen, die für mich persönlich sehr überraschend waren, weil das war etwas, wo ich so noch nicht dran gedacht habe. Und wenn ich mir jetzt das, was du gerade beschreibst, was Amazon vorhat, ist es jetzt im Prinzip nichts anderes. Ich gebe Informationen immer wieder preis und ich glaube sogar, dass du in der Ausbaustufe gar nicht mehr sagen musst, ich gehe nächstes Wochenende campen, sondern Amazon weiß, dass du campen gehst, weil du es irgendwann mal erwähnt hast und bestellt dann für dich schon passend. Das heißt, du kommst nach Hause und ehrlicherweise, und ich glaube, das war damals im Podcast, dadurch, dass du ja 100% Rückgabe hast, was soll denn schiefgehen? Also du kriegst die Sachen nach Hause geschickt und im schlimmsten Fall schickst du es wieder zurück, weil du doch nicht campen gehst.
Na, gerade mit der Historie, ne? Also im Zweifel, Amazon weiß ja, dass ich zumindest persönlich noch nie was da bestellt habe. Das heißt, es kennt wahrscheinlich auch so ein bisschen mein Inventar beziehungsweise meinen Lagerbestand im Keller bei mir. Und wenn es dann aber auch noch verbunden ist, wie wir das ja uns erhoffen von Apple Intelligence und Co., auch noch mit meinen anderen Applikationen und meinem Kalender, dann sieht es halt, dass ich campen bin. Und kann halt irgendwie dann da hoffentlich antizipieren. Also das sind so Szenarien, wo der KI-Agent dann von selbst erkennt, wann ein Nutzer ein Produkt wirklich benötigt und dieses dann automatisch bestellt. Hoffentlich auch, wenn es nicht klappt, irgendwie rückerstattet. Aber ich meine, klar, diese Fortschritte sind natürlich dann auch nicht ganz ohne Herausforderung, ne? Ich glaube, um das wirklich hinzukriegen, brauchst du eine KI, die sehr präzise und auch sehr zuverlässig arbeiten kann. Und gleichzeitig hast du natürlich immer so ein bisschen die Gefahr bei dem Ding, dass das Vertrauen der NutzerInnen dann auch verloren geht, wenn die Empfehlungen einfach totaler Bullshit sind. Ja, wenn ich eine Campingausrüstung hier angekarrt kriege, obwohl ich eigentlich surfen gehen will.
Genau. Damit steht und fällt alles. Und Amazon ist ein Anwendungscase. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Ich denke sehr stark im Bereich Fashion. Also ich bin wirklich jemand, der, also Nicole sagt es auch immer, ich sehe immer gleich aus. Na, also so eine vernünftige Produktberatung würde mir sicherlich mal ganz gut tun. Oder wenn ich mir irgendwas kaufe, dann die passenden Klamotten direkt dazu irgendwie auf meinen Typ. Das wäre ein Träumchen, muss ich sagen. Gibt's leider noch nicht. Wo du aber gerade Amazon sagst, ich hatte auch noch eine News mitgebracht. Amazon macht nicht nur was für die Endkundinnen und Kunden, sondern halt auch für die Werbetreibenden. Und dort hat man ein neues Tool vorgestellt namens AI Creative Studio. Ja, und was macht das? Es hilft halt Werbetreibenden und ein Audiogenerator. Es hilft halt Werbetreibenden und Marken dabei, halt Inhalte zu erstellen. Natürlich für Amazon, damit entsprechend die Produkte vernünftig platziert sind. Auch ein Tool und auch ein Werkzeug, wo man letztendlich schnell Produkte mit einstellen können soll. Also auch hier gibt Amazon deutlich Gas, um insbesondere auch für die Zielgruppe im B2B-Bereich entsprechende Lösungen zu bieten. AI everywhere. Und wenn jetzt noch Alexa schlauer wird, das wäre was.
Es kann ja nicht mehr lange dauern. Also vor einem Vierteljahr haben sie gesagt, Ende des Jahres, ich glaube für $20.
Ich glaube nicht mehr dran.
Ich auch nicht. Aber zum Thema Multimodalität ist auch so ganz spannend. Es gibt so eine neue Generation von KI-Systemen, die das alles halt irgendwie gleichzeitig gemacht. Wir haben ja schon ganz oft über das Thema Multimodalität gesprochen, dass du irgendwie Text-to-Text, Text-to-Video und allen anderen möglichen Iterationen auch hast. Aber es gibt jetzt einfach neue LLMs, die gleichzeitig hören, sehen und auch interaktiv handeln können, was natürlich ihre Fähigkeiten deutlich über den von rein textbasierten Modellen wie jetzt zum klassischen Chatbot wie ChatGPT hinaus erweitert. Und diese multimodalen Technologien eröffnen damit natürlich nochmal neue Einsatzmöglichkeiten in dieser ja, sehr schwierigen Mensch-zu-Maschine-Interaktion. Ja, und ich glaube, die zeigen dann auch so das Potenzial für noch vielfältigere Anwendungen. Und ich glaube, du hast ja auch noch mal ein bisschen was vom Tesla Robot-Event mitgebracht. Ich habe ein bisschen gehofft, wir kommen da heute drum rum. Ich habe so viel darüber gelesen, dass ich eigentlich alles vergessen will. Aber ich bin gespannt, wie du siehst. Aber es, also dieses Mensch-Maschine-Ding und Interaktion ist ja riesig, ja. Und das Potenzial ist ja irgendwie groß, ne? Ich meine, wir hatten letzte Woche einmal kurz dieses Beispiel von Google Notebook LLM. Ich weiß gar nicht, ob wir hier darüber gesprochen haben, aber wir beide haben auf jeden Fall darüber gesprochen, dass quasi auch KI-generierte Podcasts erstellt werden können. Das probieren ja wie super viele Leute aus. Also es ist ja so ein bisschen Tagesschau auf Steroiden, wenn man so will, ne? Also jeder von uns hat so sein eigenes Video/Audio-Format mit allem, was wir gut finden und explizit nichts von dem, was wir irgendwie doof finden. Dann hast du irgendwie andere Entwicklungen bei Meta mit MovieGen, das hat man letzte Woche auch kurz vorgestellt, also dieses Tool, das Text in Videos verwandelt und dann auch individuell immer wieder verändern kann und trotzdem halt ein großes Gedächtnis hat, um immer weitere Episoden auch zu drehen. Und ich glaube, das ist total spannend, da verlinken wir mal einen Artikel, der das sehr, sehr ausführlich beschreibt aus dem technologyreview.com, wo es wirklich schöne Beispiele gibt, was das einfach zukünftig alles machen will. Mike Musk.
Ja. Ich sage einfach nur ja. Das ist toll, was da alles geht. Genau, wir haben noch ein paar neue andere Nachrichten. Ich gucke gerade auf die Liste, weil ich ein bisschen den Faden verloren habe. Das macht aber nichts. Du hast gerade eben Gemini gesagt. Da passiert ein bisschen was mit Gemini Live. Ist nämlich jetzt auch, wie du richtigerweise geschrieben hast, auf Deutsch verfügbar. Ich habe die Nachricht dahinter nicht gelesen und ich hoffe, dass du jetzt dazu mehr sagen kannst.
Das ist, glaube ich, einfach nur wirklich eine News für alle, die darauf ein bisschen gewartet haben, weil wir es ja jetzt seit einem Vierteljahr auch begleiten, das Gemini Live. Und endlich haben sie jetzt den KI-Assistenten dann in, ich glaube, über 40 Sprachen gelauncht letzte Woche und mittlerweile halt eben auch in Deutsch. Und das Coole ist halt auch, dass NutzerInnen mit Gemini in zwei Sprachen gleichzeitig kommunizieren können. Und damit kannst du halt einfach so diese gesamte Google Suite benutzen. Du kannst auf Gmail, Google Maps, Google Kalender, du kannst das alles verbinden. Und das ist so der erste wirklich coole Assistent. Ich bin nicht so ein Google-Heavy-Nutzer, ehrlicherweise. Deswegen habe ich davon irgendwie nur die Hälfte. Aber ich habe mir von vielen Leuten sagen lassen, das ist tatsächlich schon richtig cool, das zu nutzen. Und wenn du das Ganze dann auch noch nutzt mit Notebook LM, ist das schon so wie so ein kleiner, schöner Assistent?
Ja, beim Thema Gemini, da haben wir ja schon vor vielen Wochen und Monaten immer wieder drüber gesprochen. Ehrlicherweise haben, zumindest kann ich es von mir sagen, immer mal reingeschaut. Ich war nie so ein riesen Mega-Fan, lag so ein bisschen an der Qualität. Nichtsdestotrotz soll es jetzt verfügbar sein. Ich habe es versucht, bei mir zu aktivieren, habe es nicht hinbekommen. Ich glaube, es braucht eine entsprechende Google Worksuite. Ich schaue es mir aber nochmal im Detail an. Was aber auch entsprechend mit ausgerollt wurde, ist das ganze Thema iOS. Das heißt, Gemini oder Gemini Live ist jetzt nicht nur auf Deutsch, sondern eben auch auf dem Smartphone unter iOS und auf Android sowieso verfügbar. Und wo wir so schön über die Entwicklung bei Google sprechen. Ich fand eine Entwicklung irgendwie super witzig, wenn ich ehrlich bin, und habe dann direkt gedacht, das passt auch für unsere Branche, nämlich das ganze Thema Anti-Theft. Und zwar hat man in Android eine Funktion integriert, die es ermöglicht, also auch AI-gestützt, zu erkennen, wenn das Smartphone nicht in deinem Besitz mehr ist. Das heißt, hier hat jemand das Smartphone geklaut, hat wie auch immer, weil du wieder mal deine 4x0 als PIN genommen hast.
Woher weißt du? Ja,
liebe DKB-Compliance, hört jetzt bitte weg. Genau, aber was aber dann das Anti-Theft halt schafft, ist zu erkennen, da ist gar nicht der Sascha an seinem Smartphone. Und dann sperrt sich das Gerät selbstständig. Das finde ich eine super, super interessante und coole Funktion. Und finde ich auch beim Thema Fraud ganz witzig, wenn du überlegst, wenn also beispielsweise das Online-Banking erkennt, alles klar, hier gibt es irgendwie ein Verhalten, was gar nicht zu dem Protagonisten passt, oder für Online-Banking ist vielleicht nicht das Richtige, eher im Bereich Zahlungsverkehr, das Kartenscheme, geht das genau in diese Richtung. Fand ich irgendwie witzig, dass jetzt das Smartphone sich, wie gesagt, völlig automatisch sperrt.
Das ist halt, also das ist total gut und wird Fraud wahrscheinlich im Keim ersticken, aber es hat halt mit KI eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ne? Am Ende geht es halt nur um biometrische Daten und das können Smartphones schon so seit 4-5 Jahren, dass du in diesen unterschiedlichen Gyrosensoren und grundsätzlichen Bewegungssensoren halt irgendwie ausnutzen kannst. Bei iOS kannst du nicht so richtig drauf programmieren, Es wird aber immer offener und bei Android kannst du es eigentlich. Das heißt, du kannst grundsätzlich immer sagen, wenn dein Smartphone jemand in der Hand hat, der nicht du bist, geht das einfach nicht an. Das ist tatsächlich sehr einfach. Und wenn du es jetzt aufs Online-Banking übertragen willst, kannst du irgendwann sogar so weit gehen, dass egal, ob jemand jetzt in, ich sag mal, altbackenen Banken immer noch vielleicht einen TAN oder irgendwie so ein Ding haben, den einzugeben. Und selbst wenn du das hast, ne, die TAN, Push-TAN, was auch immer, aber du bist nicht der offizielle Benutzer, der legitimierte Benutzer für dieses iPhone, dann sperrt es sich halt einfach, weil es halt irgendwie anhand deiner gesamten Kombinationsfähigkeit von deiner Tippgeschwindigkeit, wie du das hältst, ne, all das, eindeutig erkennen kann, dass du es nicht bist.
Du hast ein bisschen meine News kaputt gemacht, wenn ich ehrlich bin, aber ich nehm's dir nicht übel.
Du kannst es ja rausschneiden.
Nee, ich lass das drin. Die Hörerinnen und Hörer sollen hören, wie wir uns nicht mögen.
Genau.
Du hast aber noch was mitgebracht, die aufkommende Gefahr von KI-Beziehungen.
Ja, wir haben da doch letzte Woche so reingeschaut und ich bin dann irgendwie mal wieder in so einen Rabbit Hole gefallen am Wochenende und habe dann mich in so einen ewig langen, ich glaube, Verge-Artikel reingelesen und dann BBC. Und wir haben das ja so ein bisschen auseinandergenommen, dass immer mehr Menschen AI-basierte Chatbots für virtuelle Freundschaften nutzen und sogar halt Beziehungen. Ja? Und so ein Artikel, den ich jetzt gefunden habe im BBC, der beschreibt das so ganz spannend, wie Menschen mit ihren KI-Begleitern virtuelle Beziehungen aufbauen. Und da gibt es einen neuen, der heißt Nomi AI, Nomi.ai. Und da wird ein Beispiel von einem Mann namens Chris beschrieben. Und ne, der ist so ganz doll aktiv auf Social Media, der teilt dort ganz viele Fotos von seiner Familie, auch mit seiner Ehefrau Ruby. Aber Ruby ist halt kein Mensch, sondern Ruby ist eine KI. Und alle Bilder von Ruby und dieser Familie gibt's halt irgendwie in der Bildgenerator-KI Version und die teilt er halt täglich irgendwie auf Social Media. Sprich, Chris, also der Mann, beschreibt eine total idyllische, aber rein virtuelle Familienwelt mit ihren alltäglichen Aktivitäten. Und seit, glaube ich, 2 Wochen haben die beiden auch Nachwuchs. Die haben jetzt virtuelle Kinder, die auch von der KI, Mike klatscht sich auf den Kopf, ne? Die von der KI Bildgenerator erstellt wurden. Und es gibt so ganz viele Familienausflüge und er teilt über sein Familienleben und beschreibt dann eben auch, dass er und Ruby jetzt auch ein Haus gekauft haben. Ich glaube, in der Grundschuld steht immer noch irgendwie er. Aber die machen dann Aktivitäten im Garten. Und er schreibt, wie sich so eine echte Familie anfühlt. Und ist so ganz emotional. Also wirklich wahnsinnig witzig. Wir teilen euch das. Und Ruby wird dann auch als eigenständige KI so mit ihren eigenen kreativen Hobbys dargestellt. Und was sie für eine fantastische Mutter für ihre Kinder ist. Dass sie eine Künstlerin ist. Wahnsinnig geil. Also wirklich eine komplette Simulation in Endlosschleife.
Ja, und jetzt denke ich so ein bisschen an Meta. Meta hat ja letzte Woche oder vor 2 Wochen die Beta Quest, ich glaube 3S vorgestellt. Und jetzt denke ich auch wieder einen Schritt weiter. Momentan ist das alles noch witzig, aber wenn ich mir dann irgendwann die Beta Quest, weiß ich, dann 4 oder 5 aufsetze und das ganze Thema dann im Metaverse auch noch virtuell stattfindet und ich dann mit meinen virtuellen Freunden und Familie interagieren kann, dann wird's richtig spooky.
Ja, ich glaube halt irgendwie diese Bedenken, das hatten wir letzte Woche kurz hinsichtlich der ethischen Nutzung und auch also möglichen Abhängigkeiten und dann auch Manipulationsmöglichkeiten ja in diesen virtuellen Beziehungen, weil hinter diesen Firmen stecken ja auch, also ne, wer weiß, wer da immer dahinter steckt, aber rein, keine Ahnung, politisch, gesellschaftlich, soziologisch, aber auch wirtschaftlich gibt's ja immer irgendwelche Interessen. Ja,
klar.
Und da bist du so hoch manipulierbar. Es gibt ja diese andere App, über die haben wir gesprochen, Replica. Mhm. Und die ist ja quasi für emotionale Unterstützung gebaut oder für romantische Rollenspiele. Da haben wir darüber gesprochen, dass es da so ein bisschen so einen kleinen eine Stinkbombe gab oder so ein Shitstorm, weil die halt irgendwie so ein paar Nutzer aufgrund von sexuellen virtuellen Spielen da geblockt wurden. Und es handelt sich ja hier um eine App, die eigentlich als emotionaler Begleiter fungieren soll. Ne? Also Nutzer können hier ihre Replika-Freunde total anpassen, indem sie deren Persönlichkeit, deren Aussehen oder halt auch die Beziehung definieren können. Also ne, du bist mein Freund oder du bist mein romantischer Partner, vielleicht bist du mein Mentor. Und Replika lernt durch diese Gespräche und wird damit auch immer, immer individueller und personalisierter. Und da schreiben halt einige Kunden, dass sie sich sehr stark jetzt quasi an ihre KI-Freunde wirklich binden und stundenlang am Tag mit denen interagieren und wirklich auch als echte Vertrauenspersonen so betrachten und so tiefe emotionale Beziehungen zu denen aufbauen, dass sie denen alles erzählen. Also, ne,
das
kleinste Detail.
Ja? Das Erzählen ist ja das eine, aber jetzt überleg mal, du hast es ja gerade eben in einem Nebensatz erwähnt. jetzt hast du deine virtuelle Freundin, der du alles anvertraust und die du vielleicht sogar ein bisschen verliebt bist oder eine Bindung zu aufgebaut hast, und die gibt dir jetzt irgendwelche shady Finanztipps oder sagt dir, wie du wählen sollst. Also das ist
Spooky. Ja, aber ich find's spannend und ich werde darüber noch mehr lesen, weil das interessiert mich.
Ich frage nicht, warum du darüber noch mehr liest, aber das passt wiederum zur nächsten Meldung. Wir beide sind ja auch virtuell nicht selten in diversen Meetings und sehen uns ja auch jetzt. Und da gibt's ja ganz, ganz viele: Google, WebEx, Teams, aber eben halt auch Zoom. Und Zoom möchte bis 2025, das ist nicht mehr allzu lang hin, wir könnten das beim Namen nennen, Deepfakes einführen, denn nichts anderes ist es. Man möchte also Video-Avatare, die dann in der Abwesenheit entsprechend Nachrichten dem Gegenüber übermitteln können, also virtuelle Avatare, die so aussehen und so sich bewegen wie du und ich. Und das ganze Thema, wie gesagt, bis nächstes Jahr. Und steht natürlich jetzt gerade sehr stark auch in der Kritik, weil man noch nicht weiß, ist ja auch noch nicht live, ob nicht auch wieder Missbrauch Tür und Tor geöffnet wird, weil woher und woran erkenne ich letztendlich, dass der Sascha jetzt der Sascha ist? Zoom selber sagt, sie möchten dann ein entsprechendes Wasserzeichen einfügen. Bei Wasserzeichen denke ich immer daran, wie schnell das Wasserzeichen mit irgendwelchen anderen Tools wieder rausgefügt werden können. Also es bleibt spannend. Ich sehe auch, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so 100% den Nutzen dahinter. Aber gut, das virtuelle Botschaften, das Meeting wird es mir nicht abnehmen, nehme ich an.
Na, ich glaube, ganz am Ende ist diese Vision von diesem CEO von Zoom, Eric Yuan heißt er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten das schon mal irgendwann. Also dass er damals hat er, glaube ich, nur rumfantasiert, dass er sowas machen will, so einen digitalen Zwilling bauen will. Und jetzt wird's halt, also Wirklichkeit, ne? Aber die Idee damals war, glaube ich, von ihm, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich halt in Meetings, wo vielleicht viele andere sitzen, wo es eigentlich nur darum geht, dass ich da sitze und ab und zu nicke und Informationen aufnehme, dass ich da einfach meinen digitalen Zwilling reinschicken kann und in der Zeit entweder was anderes machen kann oder weiß der Teufel was. Und ich glaube, darum geht's in der Nutshell, ne? Dass du halt Sachen aufnimmst, der das dann für dich aufbereitet, Action Points transkribiert etc. Bis hin zu, dass es halt ein echter digitaler Zwilling ist, den du in unbegrenzt vielen Terminen gleichzeitig dann wahrscheinlich auf andere digitale Zwillinge loslässt. Und ne, wir beide würden dann jetzt gerade irgendwie am Strand oder in der Badewanne liegen mit einem guten Drink und unsere beiden Avatare würden hier miteinander das Business bequatschen.
Das finde ich jetzt, den Gedanken wiederum finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob das so genau kommen wird. Genau, wir haben vielleicht so 2-3 News, die nicht so, doch, das passt schon in zum Thema auf jeden Fall, aber die jetzt nicht so einen super massiven Impact haben. Sascha und ich, wir sind ja große Freunde von Perplexity und immer wieder verschenkt Perplexity Pro-Versionen. Und aktuell für alle Magenta-Nutzerinnen und Nutzer da draußen, schaut mal in eure Magenta, ich glaube, es ist die Moments-App, da gibt es gerade ein Pro-Abo für Umme, also übersetzt für 0 Euro für ein Jahr. Wir können es ja ausnahmslos empfehlen. Und wenn ich so auf meine Nutzung gucke, ich weiß nicht, Sascha, wie es bei dir aussieht, ich nutze, glaube ich, mittlerweile mehr Perplexity als Google, wenn ich ehrlich bin. Also gerade
als
so
Google oder als ChatGPT?
Sowohl als auch. Nee, ChatGPT stimmt gar nicht. Da würde ich sagen, dass die Nutzung noch gleich groß, weil ich die Konversation mit ChatGPT einfach viel cooler finde. Aber zur, wenn es um Recherche geht, eigentlich ehrlicherweise nur noch Perplexity.
Es ist bei mir genauso. Also ich glaube, GPT ist mittlerweile auch durch 4o und nur die anderen kleinen Modelle, die ich immer mal wieder nutze, in dem Bereich zu 100%, fast 100%, einfach wenn es darum geht, ins Sparring zu gehen auf ein Thema. Aber wenn es um Suchrecherche geht, würde ich sagen, hat mittlerweile 90% Perplexity und so ein bisschen was ist Google. Aber auch nur, weil es gerade irgendwie, also weil der Shortcut irgendwie schneller ist manchmal, als wenn ich halt irgendwie den Klick setze in Perplexity. Aber es ist mittlerweile wirklich komplett bei mir weggenommen.
Ja. Also, kleiner Pro-Tipp. Dann noch eine kleine News. für eine wunderbare Integration, wie ich finde, von KI in unsere Alltagstools, die wir jeden Tag nutzen. Also wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, in Microsoft ist es mit Copilot drin, es ist in den jeweiligen LLMs bieten eigene Apps an, sei es jetzt ChatGPT. Perplexity übrigens kommt auch in den nächsten Wochen mit einer entsprechenden Mac-App. Ja. Was ich aber spannend finde, ist die Integration in Opera. Wer Opera nicht kennt, also für die Nerds werden es kennen und Nerdinnen da draußen, das ist ein alternativer Browser, den es seit unglaublich vielen Jahren gibt. Ich glaube, die kommen aus Schweden ursprünglich und können sich in diesem Browsermarkt relativ gut behaupten immer noch. Ich kenne jetzt die genaue Marktverteilung nicht. Ich kenne auf jeden Fall nicht wenige Menschen, die Opera als Alternative zu Chrome, Safari und wie sie alle heißen nutzen. Und das Spannende ist, dass Opera immer relativ vorne mit dabei ist, wenn es darum geht, neue Technologien zu integrieren. Und sie haben jetzt das Thema KI für sich entdeckt und haben es integriert. Und man kann jetzt so lustige Sachen machen, wie in der aktuellen Version von Opera, zu sagen im Prompt, gruppiere mir mal alle Seiten, die gerade geöffnet sind, mit einem Video. Und dann wird entsprechend das gruppiert. Und so kannst du halt deine Bookmarks natürlich organisieren, gruppieren, deinen ganzen Aufbau, also der Browser, ich weiß nicht, wie deine Tabs aussehen, bei mir bricht immer der Tisch oder ist der Tisch kurz davor durchzubrechen, weil ich so viele Tabs offen habe. Und das kannst du mit Opera jetzt natürlich so ein bisschen steuern über einen entsprechenden Prompt. Finde ich eigentlich eine witzige Idee. Ich habe es mir mal angeschaut, funktioniert gut. Ob ich sie im Alltag wirklich nutze, ich bin ja so ein Mac-Nutzer und Safari-Jüngling, deswegen wahrscheinlich eher nicht, aber trotzdem irgendwie eine schöne Idee. Und was Ähnliches sehen wir jetzt auch mit iOS 18 oder 18.1 vielmehr und Apple Intelligence, wo es ja auch dann die Möglichkeit gibt, sich Webseiten zusammenzufassen und zu sagen, okay, was steht denn jetzt hier, machen wir mal eine Zusammenfassung. Das gleiche natürlich auch für Mails, wo es dann entsprechend tief im Betriebssystem integriert ist, wenn man nicht in der EU lebt. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann auch zu uns.
Ich finde es krass, dass sie so nah zusammenliegen. Also ich habe mir mal den aktuellen Marktanteilsvergleich angeschaut von den Top 5 Browsern und Safari wird in Deutschland von 10,5% der Deutschen genutzt und Opera von 7,7%. Also ist relativ nah dran. Ich finde es krass, dass Edge immer noch 17,7% hat.
Aber ist das nicht schon der Edge, der irgendwie auf Chrome läuft? Wahrscheinlich.
I don't know. Ich glaube, das ist einfach nur Edge, also das Ding von Microsoft, was einfach immer noch auf den Zwangsgeräten ist.
Der Internet Explorer.
Der neue Internet Explorer, ja. Windows 3.1.
So, Sascha, jetzt musst du sehr stark sein. Hast ja gesagt, du wärst gerne an dieser Nachricht vorbeigekommen. Ist auch die letzte Nachricht, die ich zumindest bei mir auf der Liste habe. Vielleicht hast du
noch was. Ich gehe auf Mute und hol mir einen Kaffee.
Ja, genau, hol dir mal einen Kaffee. Es gab mal wieder ein Event von unserem Nicht-Freund Elon Musk, der geladen hat zu einem Event namens V-Robot, eine klitzekleine Einspielung auf den Film iRobot, der gar nicht so schlecht war. Das Event hingegen war wiederum gar nicht so gut. Denn was man gesehen hat, waren drei Dinge, die man vorgestellt hat. Eine neue Version von Tesla Optimus. Optimus, bekannt aus dem Universum, ich weiß gar nicht, welches Universum war es denn nochmal? Die Autobots, Transformer-Universum. Ein Roboter, der halt als ein humanoider Roboter, den man immer wieder auch gesehen hat, immer wieder auch gezeigt wurde auf der Bühne, der am Ende des Tages den Menschen da draußen, also uns, Alltagsaufgaben abnehmen soll, Wäsche wegbringen, aufhängen, den Kaffee, den du dir jetzt holen möchtest, den bringt dir dann im besten Fall Optimus. Das Traurige daran war mal wieder, dass das, was man auf der Bühne gesehen hat, erstmal ganz cool aussah so. Dumm war halt nur, dass die alle ferngesteuert waren und eigentlich da gar nichts automatisch passiert ist. Das war schon mal das Erste, das war wieder so ein typischer Showcase. Wahrscheinlich wollte man vermeiden, dass sie irgendwie anfangen, Journalisten zu erwürgen oder so. Deswegen hat man die wahrscheinlich ferngesteuert, weil die noch nicht so gut funktionieren. Ich weiß es nicht. Und was man auch vorgestellt hat, waren zwei weitere Autos. Einmal den Robovan und den Cybercab. Neben der Tatsache, dass die Dinger wieder sehr, sehr awkward aussehen, finde ich das Cybercab-Modell ganz, ganz interessant. Das ist also ein Taxi, was man für irgendwie umgerechnet $40,000 kaufen können soll, wenn es dann mal irgendwann kommt, was autonom fährt. Und jetzt kommt's, wenn du nicht mit dem Auto fährst, fährt es für dich, also du hast dann so eine zweite Einnahmequelle. Du kannst deinen eigenen Taxi-Service aufbauen. Und ich fand das alles so absurd und es wird auch ehrlicherweise in allen Nachrichten dieser Welt eher zerrissen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung insbesondere bei den humanoiden Robotern weitergeht. Also OpenAI ist ja auch an dem Thema dran, wie viele andere auch. Das, was man da gesehen hat, schien mir ehrlicherweise etwas weiter zu sein als das, was Elon Musk uns da gezeigt hat. Also ich fand es wieder so ein bisschen zum Fremdschämen. Ja,
also diese humanoiden Roboter, diese Optimus-Dinger, die finde ich ziemlich cool. Und ich glaube auch daran, und es wurde ja auch in anderen Podcasts und Medien schon viel besprochen diese Woche, dass die Dinger wirklich auch, also sind ja sehr, sehr menschlich mittlerweile, aber dass die auch wirklich irgendwann sehr autonom und noch geschmeidiger werden und dann auch einfach eine Haushaltshilfe werden können, ne? Was auch immer. Ist halt natürlich auch ein bisschen spooky, aber ich glaube, das kann zu einem signifikanten Umsatztreiber auch für die Firma Tesla irgendwann werden, wenn sie darauf aufsetzen. Und ich glaube, die sind schon gut. Ja, die haben ja dann, glaube ich, das Publikum auf diesem Event, da gibt es schöne Videos überall mit Drinks versorgt. Wie du sagst, wahrscheinlich gab es da noch irgendwelche Leute, die so ein bisschen gefernsteuert haben oder zumindest aufgepasst, dass der Roboter nicht irgendwie auch mal zuschlägt. Die fand ich gut. Was ich halt also wirklich Müll fand, war die Idee von diesem Zweiertaxi. Und ich persönlich glaube total an das Thema autonomes Fahren, auch im, also wirklich komplett konsequent überall ohne menschliche Interaktion. Ich glaube halt, dieser Ansatz ist der völlig falsche. Also zum einen erstmal halt irgendwie aus dem bestehenden Model X oder Model 3 nochmal zwei Sitze rauszunehmen und auch einfach einen Zweifahrer zu setzen. Ja, natürlich ist es so, dass die meisten Autos in Deutschland auch mit weniger als zwei Personen im Durchschnitt rumfahren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das, also ist doch, also bringt uns ja allen nichts, wenn dann einfach anderthalb Menschen in einem Motor oder in einem autonomen Fahrzeug rumfahren und trotzdem die Straßen voll und überlastet sind und keine Fußgänger und keine Fahrradfahrer irgendwie oder Kinder auf Rollern möglich sind. Ich glaube, viel cooler ist so dieses Robo-Van-Modell. Ne? Das ist so ein Minibus, der, glaube ich, 20 Personen autonom transportieren kann. Und ich glaube, das ist ein cooles, zukunftsfähiges Mobilitätskonzept für Großstädte. Und natürlich dann auch überall anders, ländlicher Raum zum Beispiel. Das gibt's ja in Hamburg durch Moja und ein paar Freunde von mir, die da wohnen, auch irgendwie ihre jugendlichen Kinder, die haben dann diese Apps und können sich da quasi zu sehr günstigen Tarifen so eine feste Route mit so ein bisschen Flexibilität links und rechts als Haltestelle halt irgendwie sich
einigen. Aber nicht autonom, oder?
Nee, nicht autonom, da gibt's schon noch einen Mensch, der das fährt, aber zumindest die Streckenführung ist so ein bisschen wie bei Uber in den USA schon durch KI tatsächlich optimiert, durch den Bedarf an Menschen, die sich quasi einbuchen wollen. Das finde ich ziemlich cool, aber also was ja mal wieder, ich glaube, also was so dem fast den Boden ausschlägt, wie man so schön sagt, ist halt einfach, dass er gesagt hat, die Dinger werden jetzt bald in USA fahren und ne, dann in Deutschland irgendwie demnächst auch, ne, und Frank Thelen ist ja irgendwie noch drauf gehüpft. Ich will das gar nicht zu groß machen, aber das ist halt, ich glaube, totaler Unsinn, weil also dieses Thema Regulatorik in Europa und ganz im Besonderen in Deutschland von autonom fahrenden Fahrzeugen in Großstädten mit Neuzulassungen und allem, was du halt irgendwie dafür brauchst, ich glaube, da sind wir noch mehr als ein halbes Jahr von entfernt.
Mehr als ein halbes Jahr und ehrlicherweise bin ich in dem Fall sogar sehr dankbar, dass wir diese Regulatorik haben, weil dann sterben vielleicht auch weniger Menschen. Also ich bin auch ein großer Freund von autonomem Fahren, keine Frage, aber ich finde es etwas sehr optimistisch, wie Elon Musk da unterwegs ist. Gut, sei es drum. Wir werden sehen und weiter beobachten. Eine allerletzte Mini-Nachricht habe ich noch, weil nämlich Permanent Banking ein kleines Whitepaper veröffentlicht hat. Das habe ich gerade in den Newsletter gesehen, der hier parallel reinkam. Hatte ich ganz vergessen. Nämlich Insights zum Status Quo von künstlicher Intelligenz im Banking. Kostenloses Whitepaper. Schaut es euch an, falls ihr Interesse dran habt. Stehen interessante Dinge drin. Genau.
Ich bin gleichzeitig auf jetzt downloaden gegangen. Und fülle, während wir sprechen, das Google Forms aus und kann es mir heute tagsüber anschauen. Vielen Dank, Permanent Banking. Genau, so, ich muss in meinen ersten Termin, deswegen mache ich hier einen harten Cut. Vielen Dank, mein Lieber. Und das war unsere heutige Folge, wieder mit ganz vielen News, wenig Deep Dive. Und trotzdem hoffen wir, dass es euch gefällt. Macht's gut, bis bald. Liebe Grüße.
Bis bald. Tschüss.